Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite heute aus Schottland Steffen Pasler, Rechtsanwalt bei den ETL-Rechtsanwälten. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Ja, Steffen, schön, dass du uns trotz deiner Reise hier besuchst. Dann fange ich erstmal an, damit du dich erstmal ein bisschen entspannen kannst mit den aktuellen Themen. Kleiner Hinweis, das Bundesfinanzministerium hat am 11.05. sein Schreiben vom 12.05.2014 aufgehoben. Das damalige Schreiben hieß verdeckte Einlagen in eine Kapitalgesellschaft und Zufluss von Gehaltsbestandteilen bei einem Gesellschafter, Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft. Das ist kommentarlos aufgehoben worden. Die Literatur schreibt im Augenblick auch noch nicht so richtig viel dazu, was denn jetzt eigentlich die Beweggründe sein könnten. Aus meiner Sicht wird es wahrscheinlich daran liegen, dass der BFH in der Zwischenzeit zu dem Thema einige Urteile gefällt hat, die so ein bisschen die Ansicht des BMF nicht so ganz unterstützt, sondern der entgegensteht. Wir hatten hier auch schon zu berichtet. Und von daher hoffe ich, wird es ein neues BMF-Schreiben dann mit aktueller BFH-Rechtsprechungsbasis geben. Ja, dann Bundeszentralamt für Steuern hat am 13.05. verkündet, dass Kryptowertebetreiber sich jetzt bei denen auf deren Plattform registrieren lassen können. Die müssen sich auch registrieren, das ist gesetzliche Vorgabe. Aber immerhin steht jetzt dann also auch die technische Möglichkeit zur Verfügung und es kann jetzt dann endlich losgehen. Der BFH hat am 20.05. noch kein Urteil veröffentlicht, aber immer eine Pressemitteilung. Sie werden es wahrscheinlich schon gelesen haben, dass das Landesgrundsteuergesetz Baden-Württemberg nicht verfassungswidrig sei. Das Land Baden-Württemberg hat sich nicht dem Bundesmodell angeschlossen, also weil es sich um die Grundsteuer handelt. Die hatten ein eigenes Modell, wo es tatsächlich nur um die Bodenrichtwerte ging. Und Gebäude zum Beispiel werden also in dem Bereich da nicht erfasst in Baden-Württemberg. Das führt selbstverständlich zu allen möglichen Ungerechtigkeiten. Aber hat der BFH gesagt, er sieht trotzdem hier keine Verfassungswidrigkeit, dass eben bei so Massenverfahren dann auch mal ein bisschen pauschaler gehandelt werden muss, ist erstmal okay. Und ganz grundsätzlich ist eben das Vorgehen von Baden-Württemberg dann auch nicht gleichheitswidrig, sodass sie, wie gesagt, keine Verfassungswidrigkeit gesehen haben. Kleiner Hinweis, einer der Richter, der an dem Urteil mitgewirkt hat, der hatte schon gesagt, dass man mal abwarten muss und vielleicht auch ein bisschen hofft, dass dann die Steuerpflichtigen zum Bundesverfassungsgericht gehen, auf dass das Bundesverfassungsgericht dann vielleicht selbst auch nochmal hinguckt, ob hier eine Verfassungswidrigkeit vorliegt. Dann nochmal ein kleiner Hinweis aus dem Bereich der Corona-Überbrückungshilfen. Wir berichten ja immer mal wieder, wenn wir sehen, dass die Bewilligungsstellen so die eine oder andere Ansicht vertreten. Jetzt kam etwas auf, dass Bewilligungsstellen und auch vielleicht sogar Gerichte sagen, also ihr habt zwar keinen Unternehmensverbund, aufgrund dessen müssten dann in vielen Fällen die Corona-Hilfen verwehrt werden, aber wir sehen bei euch einen Unternehmensverbund ähnlichen Sachverhalt. Also ich erfülle die Voraussetzungen, die die EU mir hier gegeben hat, nicht. Aber es sieht halt so ähnlich aus. Und deshalb verweigern wir euch dann eben die entsprechenden Corona-Hilfen. Finde ich sehr problematisch, dass die Bewilligungsstellen jetzt einfach eigenes Recht setzen und machen, was sie wollen. Also hier muss man tatsächlich dann auch mal sehen, wie Gerichte das ansehen. Die sind im Zweifel oft eher auf Seiten der Bewilligungsstellen, weil die nun mal die Zeche bezahlen und dann können die halt auch vorgeben, was denn jetzt die Bedingungen sind. Wie gesagt, also aus meiner Sicht wirkt das Ganze nicht so ganz rechtmäßig. Ja, dann kommen wir mal zu ein paar anderen Themen. Passend dazu, dass unser Bundestrainer die Aufstellung der Nationalmannschaft bekannt gegeben hat für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Hast du uns was mitgebracht, Steffen?
Ja, auch dem Gesetzgeber ist nicht verborgen geblieben, dass es eine Zeitverschiebung gibt zwischen den Austragungsorten und den Public Viewing Veranstaltungen in Deutschland und hat einer zeitlich befristeten Ausnahme von den Regelungen der Lärmschutzverordnung zugestimmt. Das heißt, es ist jetzt rechtlich abgesichert, dass auch die Verlängerung und Elfmeterschießen solcher Fußballspiele eben auch im Public Viewing übertragen werden dürfen. Wie gesagt, zeitlich nur für die Zeit der WM befristet. Ja, wir hatten hier drüber schon gesprochen, Dietrich. Die Entgelttransparenzrichtlinie muss bis zum 7. Juni 2026 umgesetzt werden. Und das wird nicht mehr zeitgerecht passieren. Dazu ist einfach der Gesetzgeber zu spät dran. Es gibt noch nicht mal einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der Richtlinie. Das bedeutet aber nicht, dass am 7. Juni gar nichts passiert, weil im öffentlichen Dienst, also im Verhältnis Normunterworfener und Staat, gilt die Richtlinie ja direkt. Das heißt, dort sind die Vorschriften der Richtlinie direkt anzuwenden. Und die Richtlinie gilt dann eben auch als Auslegungsrichtlinie, als Auslegungshilfe. Da denke ich insbesondere an die angeordnete Beweislastumkehr für Sachverhalte mit unterschiedlich hohen Vergütungen. Da wird es dann Sache des Arbeitgebers sein, nachzuweisen, dass das nicht missbräuchlich geschieht. Also die Rechtsprechung wird da schon entsprechend reagieren. Was auch neu ist, Dietrich, das hatte ich gefunden, die Bundesregierung möchte Teilkrankschreibungen einführen. Nach einem schwedischen Modell soll ab dem Jahre 2027 sollen auch Abstufungen möglich sein, 25%, 50% oder 75% der Erkrankung. Nach Ablauf der Entgeltfortzahlung sollen sich dann Arbeitgeber und Krankenkasse entsprechend die Zahlung teilen. Der Arbeitnehmer hat was davon, weil sein Krankengeld dann ja quasi aufgestockt wird. Der Arbeitgeber soll auch was davon haben, weil er bekommt ja Arbeitsleistung. Aber Dietrich, ich bin sehr skeptisch als Arbeitsrechtler, weil ich nicht so richtig weiß, wie ist es denn, wenn ich 50, 25 oder 75% arbeite. Arbeite ich nur den halben Tag bei einer 50-prozentigen Reduzierung oder nur mit halber Kraft? Das ist also etwas, was noch nicht geklärt ist. Da werden wir erst mal gucken, wie das Ganze durchs Gesetzgebungsverfahren läuft und was dann die Gremien dazu zu sagen haben. Also Teilkrankschreibung soll kommen zur Entlastung der Krankenkassen, aber wie konkret und wie genau das umgesetzt wird, das werden wir erst dann hier berichten, wenn es dann soweit ist.
Ganz kurze Rückfrage, meinst du, das gilt dann auch für meinen Schnupfen, den ich gerade hatte?
Nein, also nach dem, was bis jetzt bekannt ist, soll das eben nur für bestimmte Erkrankungen möglich sein. Psychische Erkrankungen sind dort im Gespräch oder etwa Beeinträchtigung der Wirbelsäule, also die ganz normale Erkältung wird da wahrscheinlich nicht drunter fallen. Und Dietrich, ich hoffe, dass die dich auch nicht länger als 6 Wochen quälen.
Ja, gut, prima. Dann vielen Dank dafür. Das war ja mal wieder sehr spannend. Was spannend ist, am Bundestag war jetzt auch sehr fleißig. Zum einen gibt es einen neuen Anlauf für das Steuerberatergesetz. Da ist der Kern, dass die Lohnsteuerhilfevereine ein bisschen mehr machen dürfen. Es gibt jetzt also keine Begrenzung der Höhe der Einkünfte der Steuerpflichtigen, die zu denen kommen. Und so ein bisschen der Katalog soll ausgeweitet werden. Was jetzt aber auf jeden Fall nicht im Steuerberatergesetz drin sein wird, ist die Entlastungsprämie. Diese 1.000 Euro, die lohn- und sozialversicherungsfrei gezahlt werden können, sollten durch den Arbeitgeber. Das Ding scheint erstmal vom Tisch zu sein. Jedenfalls im Steuerberatergesetz findet sich das nicht wieder. Am 22.05. hat dann der Bundestag auch zur Einführung des antragslosen Kindergeldes beraten in erster Lesung. Wir hatten darüber schon berichtet. Da geht es vor allem im ersten Schritt darum, wenn ich schon ein Kind habe, dann soll ich nicht nochmal zur Behörde gehen müssen, um dann meine Kontonummer zu hinterlegen. Die haben die ja schon vom ersten Kind. Dann können die also dann auch fürs zweite Kind das Kindergeld überweisen. Soll ein bisschen so den Verwaltungsprozess und das Ganze drumherum erleichtern. Soll dann auch irgendwann mal kommen fürs erste Kind, aber jetzt erstmal ab dem zweiten Kind. Das ist der erste Schritt. So, und als letztes am 22.05. ist dann auch das Apothekenversorgungs-Weiterentwicklungsgesetz verabschiedet worden. ich würde sagen, mit großem Bohai drumherum, jedenfalls in der entsprechenden Bubble. Die Apotheken freuen sich, weil sie ein bisschen mehr Geld bekommen, plus sie dürfen mehr Leistung erbringen, gerade so im Test- und Impfungsbereich kann man dann also in Zukunft dann vielleicht eher zur Apotheke auch gehen, wenn ich beim Arzt keinen Termin bekomme. Apropos Arzt, die Ärzte finden das natürlich, sagen wir mal in Anführungsstrichen, doof, weil denen halt dann jemand als Konkurrenz an die Seite gestellt wird, weil die Apotheken jetzt eben Teile dessen übernehmen, was die Ärzte bisher ausschließlich durften. Also von daher ein umstrittenes Gesetz, aber jetzt erstmal durch den Bundestag durch. Ja, und dann kommen wir auch schon zu unseren Urteilen der Woche. Und ich habe Ihnen etwas vom BfH mitgebracht. In dem Urteil, worum es da jetzt eigentlich geht, soll uns mal egal sein. Ich möchte vor allem auf die Aufzeichnungspflicht in § 4 Absatz 7 ESTG hinweisen. Der wird des Öfteren übersehen. Und der 4 Absatz 7 ESTG, der ist ganz spannend und war dann hier am Ende auch Zünglein an der Waage. Denn dieser Absatz in dem § 4, der verweist auf andere Normen, vor allem im § 4 Absatz 5 ESTG, wo es dann darum geht, dass ich dann Geschäftsessen durchführe oder Geschenke verteile. Und aber auch auf § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 B ESTG, wo es um das häusliche Arbeitszimmer geht. Und hier sagt der 4 Absatz 7 ESTG, wenn du solche Vorschriften hier hast und die anwenden möchtest, dann musst du bitte diese Aufwendung einzeln und zeitnah aufzeichnen. Und aufzeichnen heißt hier nicht einfach, dass ich irgendwelche Belege sammle oder irgendwie das auf einen Zettel schmiere, sondern das muss dann tatsächlich gesondert schriftlich und am besten natürlich heutzutage auch digital dokumentiert werden und das Ganze auch in der Buchhaltung separat erfasst werden und gebucht werden. Also das ist eine hohe Voraussetzung für die entsprechenden Aufwendungen. Und wie gesagt, da ging es dann hier drum. Man kriegt ihn nicht, und das hat der BfH bestätigt, wenn ich diese entsprechenden Aufzeichnungen nicht habe. Es geht wirklich um die Aufzeichnung. Also ne, die Aufwendung hatte ich ja, aber wenn die nicht ordentlich aufgezeichnet sind, dann werden die mir gestrichen. Also deshalb sollte man immer wieder einen Blick in den 4 Absatz 7 werfen und zusehen, dass man entsprechend dann diese Aufwendung dann auch ordentlich eben aufzeichnet. Das war das Urteil des BfH vom 24. März 2026, Aktenzeichen römisch 8 R 6 aus 24. Ja, und dann nochmal ein kleiner instruktiver Fall vom BfH. Da ging es um einen GmbH-Geschäftsführer. Der war aber gar nicht der echte Geschäftsführer, der war nur ein Strohmann. Dahinter stand irgendjemand anders. Und dieser Strohmann ist dann aber irgendwann, weil natürlich in diesen Konstruktionen dann immer, was heißt natürlich und immer, aber also häufig passiert dann auch ein bisschen Mauschelei, war hier auch wieder, es kam zur Insolvenz und unser Strohmann ist dann wegen Insolvenzverschleppung verurteilt worden. Insolvenzverschleppung und die entsprechende Verurteilung führt dazu, dass ich nicht mehr GmbH-Geschäftsführer sein darf und es auch dann quasi nicht mehr bin. Jetzt kam es aber so, dass der weiter als GmbH-Geschäftsführer eingetragen war. Es kam zu weiteren Steuerschulden und das Finanzamt kam dann an und hat gesagt, naja, du bist doch noch gesetzlicher Vertreter als GmbH-Geschäftsführer. Du haftest mir nach 34 Absatz 1 Abgabenordnung. Und da hat der BfH gesagt, nö, gibt's hier nicht, weil durch die Verurteilung mit der Insolvenzverschleppung durfte derjenige nicht mehr GmbH-Geschäftsführer sein. Er war nicht mehr gesetzlicher Vertreter, er war nicht mehr Organ. Und damit alles, was dann so an gesetzlichen Verpflichtungen bestand, die bestanden nicht mehr für diese Person. Also durfte das Finanzamt diesen GmbH-Geschäftsführer Strohmann dann nach § 34 Absatz 1 AO nicht mehr in Anspruch nehmen. Der BfH hat gesagt, man hätte ja auch noch § 35 AO zu Rate ziehen können als Behörde, hat man aber nicht gemacht. Also von daher gibt es hier keine Haftung dieses GmbH-Geschäftsführers. Das ist das Urteil vom 9. Dezember 2025, Aktenzeichen römisch 7 R 4 aus 23. Ja, und jetzt hast du uns nochmal was vom BAG mitgebracht, wo es auch nochmal um ein voriges Urteil, über das wir schon berichtet hatten, ging.
Genau, vor einigen Wochen berichteten wir über das Urteil des LRG Hamburg vom 14. Juli 2025, Aktenzeichen 4 SLA 26 24, das für einige Aufregung gesorgt hat, weil das LRG hatte seinerzeit klargestellt, dass ein Einwurfeinschreiben keinen sicheren, keinen beweissicheren Zugangsnachweis liefert. Das Ganze hat jetzt das Bundesarbeitsgericht bestätigt und wir haben noch keine keine Gründe, keine veröffentlichten Urteilsgründe. Aber zu vermuten ist, dass das Bundesarbeitsgericht das dann eben ähnlich sieht wie das LRG Hamburg, dies dann bekrittelt hat, dass der Zusteller nur noch einen Strichcode abliest und keinen Aufkleber mehr auf den Zustellungsnachweis klebt, dass er nicht erklären muss, ob er das Einschreiben übergeben oder eingeworfen hat und dass er nach den Vorgaben der Post verpflichtet ist, diesen Zugangsnachweis zu erstellen, bevor er tatsächlich auch den Zugang bewirkt. Das alles führt im Ergebnis eben dazu, dass die Vermutung für einen Beweissicherungszugang dort nicht mehr gegeben ist. Also entweder die Post wird nachbessern, was die Erstellung des Zugangsnachweises angeht, oder aber man ist eben auf andere beweissichere Zugangsnachweise angewiesen, wie den Boten, wie die Postzustellungsurkunde oder den Gerichtsvollzieher. Wir werden sehen. Wir werden auf jeden Fall berichten, wenn es der Post gelingt, ihren Einwurf, Einschreiben, Zugangsnachweis wieder beweissicher zu gestalten. Jedenfalls war das Urteil des BAG vom 7. Mai 2026 zum Aktenzeichen 2 AZR 184 aus 25.
Ja, vielen Dank. Da bin ich auch gespannt, ob die Post das schafft und da Interesse dran hat. Kommen wir zum letzten Urteil und das ist mal ein echter Kracher wieder vom BFH. Da ging es um Corona-Sonderzahlungen. Sie erinnern sich vielleicht an die Corona-Zeit. Da gab es doch für viele Menschen ja dann doch ein paar Besonderheiten und der Gesetzgeber wollte dann mal wieder ein bisschen Schwung in unsere Wirtschaft bringen und erlaubte es dann den Arbeitgebern, den Mitarbeitern diese Corona-Sonderzahlung zu überweisen und das Ganze sollte dann lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei sein. Jetzt gab es Gestaltungsmöglichkeiten da draußen, dass man vielleicht dann auch sagt, okay, ich gebe ja meinen Arbeitnehmern Gelder oder gewähre den Gelder. Die sind alle lohnsteuerpflichtig, sozialversicherungspflichtig. Dann könnte ich das ja eigentlich tauschen. Ne? Die haben ja mehr davon, wenn ich denen diese Corona-Sonderzahlungen kriegen, weil die sind lohnsteuerfrei und sozialversicherungsfrei. Und dann lasse ich das doch mit dem anderen, wo ich Steuern zahlen muss und Sozialversicherungsabgaben. So, und damit das Ganze so eben nicht in einen Missbrauch entartet, hat der Gesetzgeber 8 Absatz 4 Einkommensteuergesetz erlassen. Den gibt es schon ein bisschen länger. Da wird gesagt, solche Leistungen müssen immer zusätzlich erfolgen. So, und darum ging es jetzt hier unter anderem in diesem Urteil. Es wurden Corona-Sonderzahlungen getätigt. Da hat erstmal der BFH gesagt, also besondere Voraussetzungen, dass ich diese Corona-Sonderzahlung gewährt habe, da durfte es nicht. Es gab ja nun mal die Corona-Zeit, wir waren alle irgendwie belastet, aber dass ich jetzt wirklich individuell dadurch belastet gewesen sein muss, das musste ich jetzt hier nicht nachweisen. Ich musste das eben nur ausweisen, dass die Corona-Sonderzahlung war. Dann war alles gut. So, jetzt war der besondere Fall. Der Arbeitgeber hat hier unter anderem Urlaubsgelder den Mitarbeitern gewährt, die lohnsteuerpflichtig und sozialversicherungspflichtig sind. Und jetzt hat er gesagt, naja, also statt dieser Urlaubsgelder zahle ich euch dann die Corona-Sonderzahlungen. Die sind lohnsteuerfrei und sozialversicherungsfrei. So, das Finanzamt hat natürlich aufgeschrien, so wie wahrscheinlich die herrschende Meinung es gemacht hätte und gesagt hat, ach, da ist ja jetzt diese Corona-Sonderzahlung nicht zusätzlich geleistet worden zum normalen Grundlohn und den Urlaubsgeldern, sondern es wurde da irgendwie verrechnet. Und der § 8 Absatz 4 Einkommensteuergesetz, der verbietet das doch. Und da hat der BFH jetzt gesagt, da müssen wir unterscheiden. Wir haben auf der einen Seite lohnsteuerpflichtigen und sozialversicherungspflichtigen Grundlohn, Schlagwort Grundlohn, und daneben ist freiwillige Leistung. Beim Grundlohn, da muss tatsächlich diese Corona-Sonderzahlung zusätzlich sein. Da darf ich nicht diese Sonderzahlung mit dem Grundlohn irgendwie verrechnen. Bei den freiwilligen Leistungen, da darf es dann aber diese Verrechnung geben. Da muss es nicht zusätzlich sein. So, da sind jetzt im Augenblick alle ein bisschen aufgeregt, was denn das zu bedeuten hat. Was ist denn jetzt wirklich Grundlohn? Was sind freiwillige Leistungen? Und ja, kann man das irgendwie zur Gestaltung nehmen? Es wäre jetzt eine Möglichkeit gewesen, wenn es die Entlastungsprämie gegeben hätte, das wären ja 1.000 Euro auch wieder lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei gewesen, dass man das hier mal austestet. Ich würde im Augenblick davon erstmal noch abraten, also ganz klar ist man sich halt eben noch nicht, wo ist denn da die Abgrenzung? Der BfH bügelt da auch mit ein, zwei Sätzen über dieses Thema hinweg. Also entweder ist es ihm total klar oder er wollte sich damit jetzt nicht tiefergehend beschäftigen. Also als Abwehrurteil finde ich das ganz hervorragend hier, falls das Finanzamt ankommt und mit dem Zusätzlichkeitserfordernis wedelt. Wie gesagt, zur aktiven Gestaltung würde ich im Augenblick noch ein bisschen vorsichtig sein. Falls wir da neuere Erkenntnisse irgendwann mal haben, dann werden wir dazu auch berichten. So, also zu diesem spannenden Urteil ist das BfH-Urteil vom 21. Januar 2026, Aktenzeichen römisch 6R 25 aus 24. Ja, Steffen, damit sind wir auch schon wieder durch. Ach, ich freue mich, dass du dabei warst.
Ich freue mich auch.
Dann wünsche ich allen noch eine schöne Woche und dann hören wir uns auch schon wieder nächste Woche.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.